Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, lieber Andreas. Erstmal möchte ich meiner Freude Ausdruck geben, dass du heute Abend wieder bei uns im Live-Chat bist. Ja, freut mich
Vielen
sehr.
Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Kurz, wie das jetzt abläuft. Ich nehme an, dass Andreas vielleicht ein paar einleitende Worte sagt und dann könnt ihr Fragen stellen. Einmal hier. Könnt ihr mit, die hier auf Zoom sind, können mit Andreas direkt sprechen, vielleicht die Hand heben, dann baut Zwantje das ein, gibt euch Bescheid, wenn. Ihr könnt auch im Zoom-Chat hier Fragen stellen und alle, die auf YouTube dabei sind, können auch über YouTube Fragen stellen, die liest die Zwantje auch vor. Ja, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für alle, die hier sind. Und ja, ein paar einleitende Worte von mir. Worum geht es hier? Mir ist es wichtig zu betonen, dass es hier nicht nur ein Satsang ist, der nur auf die Wahrheit hindeutet, verweist, sondern mir ist es wichtig, den Menschen zumindest zu versuchen, dort abzuholen, wo er steht, wo er in seinem Leben steht und bestmöglichst natürlich in seine wahre Natur zurückführen. Also hier geht es mir darum, unser Menschsein zu integrieren, unser Menschsein zu beleuchten, weil wir sind, wenn wir so wollen, ein Wesen auf zwei Ebenen, zwei Dimensionen, in diesem weltlichen Spiel hier als Mensch und als das Absolute, als Bewusstsein, als unsterbliches, zeitloses, ewiges Sein, wo es niemals ein Problem gibt, wo es niemals eine Verletzung gibt, wo es niemals ein Leid gibt. Aber aus meiner Perspektive heraus reicht es eben nicht, nur auf die letztgültige Wahrheit hinzuweisen, sondern da müssen schon ein paar Schritte beachtet werden und integriert werden. Herzlich willkommen, seid sehr gerne eingeladen, ja, Fragen zu stellen, Anregungen oder ähnliches.
Hallo Andreas.
Hallo.
Im Chat sind jetzt noch keine Fragen. Da gibt es jetzt die Gelegenheit, vielleicht hier im Zoom, falls jemand mit dir sprechen möchte.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Sonst würde ich dich gern auch noch was fragen. Wir haben uns länger nicht mehr gesprochen, gesehen. Hat sich was verändert in deiner Arbeit oder für dich selber persönlich?
Also in meiner Arbeit hat sich das verändert, dass ich eben viel mehr auch dieses Menschsein integrieren möchte, weil ich einfach gesehen habe, dass es selbst wenn dieses Erwachen in der Meditation erfahren wurde, dass es eben nicht ausreicht, immer nur sofort auf das Sein zu verweisen, weil wir viele Strukturen, viele Muster, viele Prägungen, viele Glaubenssätze, viele Verletzungen in uns tragen und die nicht zu Ende therapiert werden müssen, nicht zu Ende durchfühlt werden müssen, aber doch auch beleuchtet werden müssen und integriert werden dürfen. Nur dann ist es aus meiner Warte heraus möglich, wirklich ein Leben aus dem Sein zu leben, ein Leben aus seiner wahren Natur zu leben. Und dieses zu leben, wirklich in allen Lebensbereichen sich zu erkennen, ohne Identifikation mit etwas scheinbaren Zweiten, das ist ja dann sowieso wieder ein, ja, lebenslanger Prozess. Das könnten wir sagen, hat sich in meiner Sichtweise und in meiner Arbeit verändert.
Aber du siehst dich nicht selber als Therapeuten, oder?
Nein, ich sehe niemanden als Therapeuten und niemanden als Satsanglehrer. Das, was es gibt, ist Energie, die fließen möchte. Und dort, wo die Energie nicht fließen darf, dort gibt es Blockaden. Dort gibt es Enge, dort gibt es Schwere, dort gibt es Müdigkeit, Erschöpfung, Krankheiten, Depressionen. Das Leben, das Bewusstsein, was wir im Endeffekt sind, ist ja ein unendlicher Fluss an Energie. Und immer dort, wo irgendwo etwas nicht frei fließen kann, dort versuche ich anzusetzen, dass sich das öffnet, dass sich das entknotet und wieder beginnt zu fließen. Also ich teile nicht ein in Satsang-Lehrer, in Therapeuten oder was auch immer. Es ist im Endeffekt hier ein Spiel des Bewusstseins. Ein Spiel des Bewusstseins in unterschiedlichste Rollen. Und Sie werden sehen, auch hier im Laufe des Satsangs, hier werden immer wieder die Perspektiven teilweise verändert. Einmal aus der Metaperspektive, dass alles Bewusstsein ist und dann sozusagen schon auch wieder in dieses Lebensspiel des Menschen reinzugehen.
Sagst du dann immer dabei, aus welcher Ebene du gerade sprichst, oder ist das einfach ersichtlich?
Wie bitte?
Sagst du immer dabei, aus welcher Ebene du sprichst, oder ist das sowieso offensichtlich dann?
Also beim 1-zu-1-Coaching ist es einfach ein Eintunen, da muss das nicht gesagt werden. In so einer Gruppe oder so einem Retreat sage ich es meistens dazu. Ja.
Danke.
Gibt es eine erste Frage im Chat von der Sandra? Ich ahne bei all deinen Vorträgen, das stimmt, was du berichtest. Doch reicht diese Erkenntnis allein nicht aus. Bitte sage doch noch einmal etwas darüber, wie es von der Erkenntnis zur tatsächlichen Erfahrung kommt.
Ja, genau, das ist, was ich vorher versucht habe zu sagen. Meistens reicht eben dieses Hindeuten auf die Wahrheit, wer wir wirklich sind, nicht aus. Manchmal ist genau das notwendig und dann öffnet sich dieser ichlose Raum und wir erkennen die Wahrheit und meistens eben nicht. Es ist halt schwierig, hier jetzt eine Pauschalaussage zu treffen, weil das eben... Man muss mit diesen Menschen arbeiten. Aber generell ist es so, dass es hier ein Fühlen gibt, ein intuitives Verstehen. Wo steht der Mensch? Welche Probleme hat er? Muss mehr an seinen Glaubenssätzen zuerst einmal gearbeitet werden, mehr an seinem Gefühl, in seinem Gefühlsleben reinzugehen? Oder ist es etwas anderes, sinnvoller? Wichtig ist, dass wir sozusagen dann aber in die nächste Stufe gehen, dass wir dann auch erkennen, was jenseits des Denkens da ist, jenseits der Gefühlswelt da ist, jenseits unseres Körpers da ist. Das heißt, das ist sozusagen so ein Stufenprozess, wo wir dann erkennen, wer wir wirklich sind. Aber der Ausgangspunkt ist immer das Hier und Jetzt. Immer unsere Gegenwärtigkeit, unsere Bewusstheit. Und von dieser Bewusstheit können wir dann gewisse Dinge angehen und dieser Bewusstheit starten. Wenn wir unbewusst sind, dann sind wir nach wie vor in diesem Ich gefangen, nach wie vor in dem Glauben gefangen, nur dieser sterbliche Mensch zu sein und sehen das große Ganze nicht. Und ein ganz ein wichtiger Punkt für mich, den ich immer wieder bei mir gesehen habe und bei Menschen, die ich begleitet habe, ist dieses richtige Fühlen, dieses ehrliche, absichtslose, wertungsfrei durchfühlen unsere Gefühle, damit wir unser Nervensystem beruhigen, damit wir unsere Spannungen entladen und überhaupt einmal bereit sind, in unserem Prozess weitergehen zu können. Also für mich, zurückzukommen auf die Frage ist, dieses Golden Nugget ist, wie fühle ich richtig?
Die nächste Frage kommt von der Rosanna. Hallo Andreas, ich höre oft, mit Trauma soll man kein Satsang machen. Was sagst du dazu? Ist da was dran?
Ja, da ist etwas dran, obwohl man genau hinschauen muss, wann ist es wirklich ein Trauma und wann ist es kein Trauma. Also diese Traumaszene ist ja jetzt auch sehr in, sehr modern, ja, und jeder hat sofort ein Trauma. Für mich ist wichtig zu schauen, ist hier wirklich ein Trauma da oder ist der Mensch bereit, auch in das Gefühl reinzugehen und dadurch durch die Entladung seine persönliche Geschichte fallen lassen zu können. So wie ich mit den Menschen arbeite, ist für mich ein Kriterium, ob er bei mir oder bei einem anderen Satsanglehrer richtig wäre oder beim Traumatherapeuten, Körpertherapeuten, Psychotherapeuten, was auch immer, ob der Mensch bereit ist, mit sich selbst sein zu können. Kann er mit sich alleine sein oder haltet er sich nicht aus? Was meine ich damit? Wenn wir reingehen mit unserer Aufmerksamkeit in unseren Innenraum, begegnen uns Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Sensationen. Wenn wir bereits eine gewisse Entspannung haben und wir können mit uns sein, wir können reinschauen, wir können unseren Gefühlen begegnen, wir können uns von unseren Gefühlen berühren lassen, wir können uns von unserer inneren Welt berühren lassen, dann können wir weitergehen. Dann ist meiner Meinung nach alles getan. Auch für einen Satsang, dass wir eben auch diese innere Welt hinter uns lassen können und erkennen, wer wir wirklich sind. Wenn wir das nicht können, wenn wir sofort in Gedanken zu Hause sind, sofort in einem Fluchtversuch oder sofort in einer Ablenkung sind, dann ist dieses Nervensystem, dieses System so überreizt, so voller Spannung, dass zuvor einmal aus meiner Perspektive etwas anderes sinnvoller wäre, um hier mehr Stabilität zu bekommen, um hier mehr Kapazität, mehr Ressourcen zu fühlen, sich mehr zu spüren, mit sich sein zu können und dann kann man weitergehen. Also man muss wirklich schauen, wo steht der oder diejenige.
Marion schreibt: Hallo, lieber Andreas, ich stelle fest, dass alles mit einem ruhigen Nervensystem steht oder fällt. Hast du Hinweise, wie ein entspannter, ruhiger Geist erreicht und gehalten werden kann?
Ja, so sehe ich das auch, dass dieses Nervensystem die zentrale Stelle ist, ob wir uns als Ich, als Mensch erfahren oder eben jenseits unseres Menschseins ankommen. Wie können wir unser Nervensystem stabilisieren, beruhigen? Da gibt es keine Grenzen. Im Endeffekt ganz einfach das, was uns gut tut. Das, was uns auf menschlicher Ebene gut tut und auch auf spiritueller Ebene gut tut, zum Beispiel Meditation oder Atemtechniken oder die Berührung, die Umarmung, die Kommunikation, das Fühlen, was auch immer. Es geht nur darum, dass unser Organismus ruhiger und entspannter wird. Wie wir das erreichen, da ist unserer Kreativität keine Grenze gesetzt. Und wenn wir ein ruhigeres Nervensystem haben, dann werden wir merken, dass unser Denken ganz von selbst ruhiger und ruhiger und ruhiger wird und somit auch unsere Gefühle ruhiger werden. Das heißt, unser Geist, unser Mind wird ganz von selbst ruhig, wenn wir als Mensch ja ausbalanciert sind und entspannt sind.
Und Ingrid schreibt: Was hältst du von den Aussagen der spirituellen Szene, dass die Menschheit in die fünfte Dimension aufsteigen würde?
Es ist eine Illusion, es ist die falsche Perspektive. Die Menschen steigen nirgendwo auf. Die Menschen sind ein Objekt. Das, was wir sind, und jetzt wechseln wir wieder die Perspektive auf die Metaebene. In der Metaperspektive gibt es keine einzige Dimension. Da gibt es auch keine hier drei Dimensionen, weil auch das ist Illusion. Das, was gemeint ist, sozusagen, dass immer mehr Menschen erwachen. Ja, aber nicht Menschen erwachen, sondern das Bewusstsein erkennt sich durch die Form namens Mensch selbst. Also meiner Meinung nach ist das alles hier eine die falsche Perspektive, die falsche Betrachtung aus den Augen heraus, aus dem Glauben heraus, ich bin hier der Mensch und werde irgendwohin erwachen. Ich bin schon erwacht. Wir alle sind schon erwachtes, unsterbliches, zeitloses, ewiges, unverletztes Bewusstsein. Da gibt es keine Reise in eine 27. Dimension oder woanders hin. Das, was wir sind, ist bewegungslos. Da gibt es keine Bewegung. Das ist die Unendlichkeit, die Grenzenlosigkeit. Und in dieser Grenzenlosigkeit gibt es das Spiel der Menschen. Und niemand wird irgendwo aufsteigen, außer dass sich Bewusstsein selbst erkennt. Und diese Selbsterkenntnis ist für alle von uns möglich, weil wir es ja bereits sind. Das heißt, unser Menschsein ist ja eine Begrenzung, eine Limitierung. Solange wir glauben, wir sind nur dieser Körper hier, erkennen wir nicht das große Ganze und sagen, da draußen gibt es einen Retter, da draußen gibt es Gott, da draußen gibt es einen Aufstieg, eine neue Erde, was auch immer. Wenn wir bereit sind, tief reinzugehen in den gegenwärtigen Moment, wenn wir sehen, dass wir selbst das Gesuchte sind, dass wir selbst das sind, was wir aus unserem Menschsein suchen. Und solange wir uns nicht selbst erkannt haben, wird der Durst und der Hunger nie gestillt und nie gelöscht werden, weil wir uns im Endeffekt selbst suchen und sonst nichts. Es ist die Heimkehr in die, ja, in die Essenz, wer wir wirklich sind.
Maria fragt, lieber Andreas, kennst du den Kurs in Wundern? Kann man mit dem Kurs auch erwachen?
Also ich kenne den Kurs in Wundern in dem Zusammenhang, dass viele Menschen bei mir ein 1-zu-1-Coaching buchen, die von einem Kurs in Wundern kommen und sie sagen mir immer dasselbe. Andreas, es ist genau dasselbe, nur viel einfacher. Das heißt, es werden diese Zwischenschritte von geistige Welt oder Jesus oder was auch immer hier mit reingepackt wird, ist meiner Meinung nach einfach überflüssig. Es geht im Endeffekt viel, viel einfacher. Aber natürlich, wenn wer Resonanz dazu hat, ganz klar. Aber erwachen kannst du mit dem nächsten Schluck Kaffee. Es geht niemals darum, was wir tun, sondern wie wir es tun. Es geht niemals darum, was wir erfahren, sondern wie wir es erfahren. Aus einem Ich, aus einem Menschen heraus, aus der Perspektive unseres Verstands glauben wir, es geht um das Was, es geht nur um die Erfahrungen. Die eine Erfahrung ist besser als die andere. Und das ist der große Irrglaube und die große Sackgasse. Es geht nicht darum, was wir erfahren, es geht darum, wie wir es erfahren. Erfahren wir es bewusst mit unserer Präsenz, mit unserer Zentriertheit oder mit unserer Unbewusstheit? Und diese Bewusstheit, Unbewusstheit, das ist die Weichenstellung, wo wir abbiegen, ob wir glauben, wir sind hier dieses Ich, geboren und werden sterben, und dann glauben wir, die eine Erfahrung ist besser als die andere, oder wir kommen zu uns selbst zurück und sehen, das, was wir sind, ist bedingungslos, vollkommen egal, ob darin Freude stattfindet, vollkommen egal, ob hier Angst stattfindet, vollkommen egal, ob hier ein Kurs im Wundern stattfindet oder der nächste Schluck Kaffee getrunken wird.
Isabella schreibt, der Energiekörper, also die Chakren, sollten die erst in Ordnung sein, um sich wieder zu erkennen als Bewusstsein.
Kann hilfreich sein, muss aber nicht sein. Kann hilfreich sein. Wie gesagt, wir können in das Menschsein reingehen, wir können in die Energiekörper reingehen, aber irgendwann einmal müssen wir Acht geben, dass wir uns nicht hier wieder darin verlaufen. Alles, was uns gut tut, alles, was uns stabil Stabilität bringt, alles, was uns Sicherheit bringt, dient uns natürlich dazu, dass wir bereit sind, von allem loszulassen. Aber hier kommt wieder das Paradoxe. Wir stabilisieren unseren Organismus, damit wir ruhiger werden, stiller werden, damit unser Geist ruhiger wird und bereit ist, mehr von unseren Geschichten loszulassen. Aber die wahre Sicherheit, und jetzt kommt das Paradoxe, die wahre Sicherheit finden wir, indem wir uns in die Unsicherheit hineinentspannen. Das wahre Wissen, wer wir wirklich sind, erfahren wir nicht, dass wir uns mit der Anatomie perfekt auskennen, mit unseren Energiekörpern perfekt auskennen, was auch immer. Das wahre Wissen finden wir im Nichtwissen. Das heißt, das Paradoxe ist, entweder sind wir bereit, selbst mit unserem instabilen Nervensystem uns vollkommen in unsere Unsicherheit reinzubegeben, reinfallen zu lassen, und dann wandern wir ganz genauso, wenn wir es können, wenn wir uns dafür öffnen, wandern wir auch zu uns zurück und erkennen uns selbst. Oder wir stabilisieren unser Nervensystem mit Chakrenarbeit, Atemtechnik, was auch immer hier zur Verfügung steht. Dann kriegen wir Stabilität, Sicherheit, scheinbare Sicherheit, scheinbare Stabilität, und dann sind wir bereit, uns hinzugeben. Und der Output, das Ergebnis, ist dasselbe. Wir fallen niemals tiefer als in unsere eigenen Hände.
Die nächste Frage kommt von der Jutta. Hallo Andreas, wird es richtig gesehen, alles, was hier als Mensch getan oder auch nicht getan wird, einfach passiert? Da ist zwar ein Körper, doch er tut, was er tut, ohne ich. Danke für die Antwort.
Ja, die höchste Wahrheit ist, es geschieht alles von selbst. Alles von selbst für sich selbst. Bewusstsein ist die One-Man-Show. Bewusstsein ist die Quelle, der Schöpfer, der Zerstörer und die wahrnehmende Instanz. Und darin gibt es kein Ich, darin gibt es keine persönlichen Handelnden. Und das kann überprüft werden, das können wir überprüfen. Wenn wir glauben, wir denken, dass wir dieses Hemd oder unsere Kleidung heute angezogen haben, wenn wir das Revue passieren lassen, ist vielleicht der Gedanke da, ich ziehe dieses Hemd an. Wenn ich aber den Gedanken tiefer erforsche, sehe ich, woher der Gedanke kommt. Er kommt aus dem Nichts. Und wer hat dort entschieden? Alles kommt aus dem Nichts. Alles ist aus dem Nichts und alles ist für das Nichts. Und das ist aus der Metaperspektive die absolute Befreiung, weil niemals etwas geschieht, und dem Ich, wieder die andere Perspektive, kann das Angst machen, kann das wütend machen, kann das, ja, ein Gefühl auch von Sinnlosigkeit und Machtlosigkeit kreieren. Deswegen muss man immer aufpassen, wie man zu wem spricht. Aber die absolute Wahrheit ist, es ist ein Selbstläufer. Und es geschieht niemals etwas. Weil wo nur Bewusstsein ist, ist nur Bewusstsein. Wo nur Wasser ist, ist nur Wasser.
Sandra fragt, wieso kann Angst überhaupt noch stattfinden im Zustand des Erwachtseins?
Angst kann stattfinden, aber es gibt keinen Besitzer mehr. Wir müssen unterteilen. Die psychologische Angst, die aufgrund eines Ichs erscheint, aufgrund einer Geschichte, die gibt es nicht mehr. Aber die körperliche Angst, wenn du bei einem Hochhaus stehst oder vor einem Tiger stehst oder was auch immer, die kommt aus der Intelligenz des Körpers, aus dem Überlebens Modus des Körpers. Aber die Angst ist ja niemals das Problem. egal ob psychologischer Natur oder körperlicher Natur. Es ist der Widerstand dagegen das Problem. Es ist das Problem, dass ich mich als Besitzer dieser Angst erfahre und sage, das ist meine Angst. Und solange ich die Angst, die nur kraftvolle, potente Energie ist, zu meiner Angst mache, dann ist die Angst das Problem und sonst überhaupt nicht. Die Gefühle sind niemals das Problem. Es ist der Link zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten das Problem. Ob ich glaube, es ist mein Auto, meine Frau, mein Mann, mein Haus, meine Angst, das ist das Problem und nicht die Objekte selbst. Nicht die Erfahrung selbst.
Thomas Weiler möchte wissen, wie ist das jetzt? Was ist es, was jetzt geschieht?
Das, was jetzt geschieht, ist das, was gestern geschehen ist und morgen geschieht. Bewusstsein. Das Sein spielt sich selbst. Das Sein verkörpert sich als scheinbare Formen, als scheinbare Objekte. Die Formlosigkeit verwirklicht sich als Form. Und in der Nacht zieht die Formlosigkeit die Form wieder zu sich zurück und ist nichts da. Es ist das ständige Spiel zwischen Wirklichkeit und Verwirklichung, zwischen Formlosigkeit und Form, zwischen dem Absoluten und dem Relativen, dem Unpersönlichen und dem Persönlichen, dem Nominalen und dem Phänomenalen. Es ist immer dieses Rauskippen aus seinem Urzustand. Wir kreieren als das Bewusstsein diese Schattenwelt, diese Lichtwelt, diese Scheinwelt und in der Nacht klappen wir sie wieder zusammen. Und dann gibt es hier Gedanken, denen wir glauben und dann kreiert sich hier die Illusion einer Welt, einer von Abläufen, von einem Prozess, von einer Evolution, von wie soll die Welt sein. Und wie darf es die Welt nicht sein? Wenn wir unsere Gedanken nicht mehr glauben, wenn wir uns nicht mehr mit ihnen identifizieren, dann sehen wir das Nichts als Form, dass es hier ein Traum ist, dass es hier alles ein Traum ist, der kommt und geht, aber wir als der Träumer immer bleiben. Wenn wir jetzt das aus der menschlichen Perspektive
Turn
betrachten,
this
aus dem
horse shit
Ich,
off.
wenn wir dann das aus dem Ich heraussehen, aus unserem Verstand, dann
Turn
sagen
this
wir,
horse
was
shit
war
off.
das? Ja. Okay, ich hoffe, man habe ich jetzt noch gehört.
Wenn du den
Ja.
letzten Satz noch mal wiederholen würdest, bitte.
Ja, genau. Also es kommt immer darauf an, als ich, als Mensch, als Andreas mit meinem Verstand sage, was soll das hier alles? Überall Kriege, überall Verletzungen, überall alles im Aufbruch, alles in Wandlung. Aber dann frage ich mich, war es jemals anders? War es jemals, wenn ich das aus meinem Verstand betrachtet habe, jemals anders als jetzt? Wir brauchen diese Kontraste. Wir als das Bewusstsein, dass wir hier dieses Spiel spielen können, brauchen die Kontraste zwischen Schwarz und Weiß, Licht und Schatten. Und es wird niemals anders sein. Denn das Bewusstsein ist immer frei. Das Bewusstsein ist frei, ob hier Liebe erscheint oder ob hier Krieg erscheint.
Andreas Zeitler schreibt, entscheide ich dann nicht, ob ich falsch handle oder andere verletze, ob ich ein treuer Partner bin? Wer entscheidet das? Gibt es Verletzungen im Bewusstsein?
Es entscheidet immer das, was wir sind, das Bewusstsein selbst. Aber das Bewusstsein ist frei von jeglicher Erfahrung. Wenn wir wen verletzen, verletzen wir niemanden. Wenn wir jemanden lieben, ist auch in dem Objekt dieselbe Essenz enthalten wie in unserem Objekt namens Körper. Wir müssen aufpassen, aus welcher Perspektive wir jetzt das alles betrachten. Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Das ist die Metaperspektive. Wenn wer kommt, kommt niemand. Wenn wer geht, geht niemand. Es ist reines Sein, reine Energie, reine Essenz. Brechen wir das jetzt rund und sehen das aus unserer menschlichen Perspektive. Erkennen wir uns noch nicht selbst, können wir mit diesen Aussagen nichts anfangen. Und da gebe ich auch den Hinweis darauf, dass wir auch diese Aussagen nicht für wahre Münze nehmen, weil wir es selbst erfahren müssen. Deswegen, solange wir als Ich, als geglaubtes Ich durch Raum und Zeit laufen, ist es eben sehr sinnvoll, schöne Beziehungen zu führen, seine Gefühle zu durchfühlen, seine Glaubenssätze anzuschauen, sich dem bewusst zu werden, warum funktioniere ich als Mensch so und warum funktioniere ich so nicht. All diese Selbsterforschung bringt uns immer mehr in einen Raum der Liebe, einen Raum des Friedens, in einen Raum des Mitgefühls, in einen ehrlichen Kontakt zu uns selbst, mit uns selbst und mit den anderen. Und dann geht es eben weiter in das Spirituelle, in dieses Bewusstseins, in diese Bewusstseinserkennung. Deswegen, Entschuldigung, einen Satz noch, deswegen gebe ich wirklich den Hinweis, solange wir uns als Ich erfahren, ist Advaita Non-Dualität sehr, sehr oft ein zu ein großer Spagat, eine zu große zu überbrückende Distanz. Und dann hören wir, es gibt uns gar nicht, es gibt niemanden, all das, was wir wissen, was wir immer wieder erfahren. Was ich teilweise auch sage, wenn man mich auf die absolute Wahrheit anspricht. Aber wir müssen diese Schritte gehen. Wir müssen die Schritte durchwandern, um eben das, den Non-Dualismus wirklich nicht nur da zu verstehen, sondern auch hier zu fühlen.
Dorina schreibt, lieber Andreas, Werner Ablass sagte mal, dass man das Leben als Spiel betrachten kann, dass sowieso alles determiniert sei. Wie siehst du das?
Ja, das ist im Endeffekt dieselbe Frage wie zuvor. Es ist alles fix und fertig. Es ist alles fix und fertig. Klar, nur aus einem Ich heraus, wo ich eine Sehnsucht habe, wo ich Schmerzen habe, wo ich Ängste habe, hilft mir diese Aussage sehr wenig. Deswegen ist es mir eben wichtig, den Menschen dort abzuholen, wo er steht, damit man eben dann am Ende des Tages erkennt und erfährt, ja, es ist alles in Ordnung. Es ist jede Sekunde alles in Ordnung, weil es eben nichts und niemanden gibt, außer das unsterbliche Bewusstsein, die unsterbliche Energie, die sich dreht, die sich wandelt, die sich in Formen verwirklicht, aber im Endeffekt immer die Essenz selbst bleibt. Also wir müssen aufpassen, wie wir zu wem sprechen.
Thomas fragt, gibt es denn dann überhaupt ein Bewusstsein? Ist es nicht einfach das, was ist?
Ja, absolut richtig. Es ist einfach der Name Bewusstsein. Sagen wir Bewusstsein, Energie, Essenz, Gott. Bumuckel, was auch immer, vollkommen egal. Es ist das Nichtwissbare. Es ist das Nichtwissbare. Warum ist es nicht zu wissen, was es ist? Weil, um etwas wissen zu können, was es ist, braucht es etwas Zweites. Braucht es die zweite Perspektive, dass ich das andere weiß. Und es gibt im Endeffekt keine echte, reale zweite Perspektive. Das, was ist, ist das, was ist. Und darin geschieht niemals wirklich etwas. Da stirbt niemand, da kommt niemand. Da ist alles vollkommen und ganz ewig, zeitlos, grenzenlos. Wir können auch Leben dazu uns sagen. Das ewige Leben.
Maria fragt, lieber Andreas, wie geht das mit Krankheit, wenn Schmerzen da sind?
Ja. Körperliche Schmerzen sind ein Produkt unserer vergangenen Leben. So wie ich zu Beginn gesagt habe, das Leben möchte fließen, Energie möchte fließen. Und dort, wo die Energie nicht fließen darf, dort zeigt es sich zuerst einmal in einer Unruhe, in Glaubenssätzen, in Anspannung, in Stress, in Erschöpfung und so weiter und so fort. Und die letzte Ebene, die wir dann sehen, ist eben dann die körperliche Ebene, die sichtbare Ebene, die manifeste Ebene, wo wir eben wissen, jetzt können wir nicht mehr wegschauen. Jetzt dürfen wir hinschauen. Im Endeffekt ist es verknotetes Bewusstsein, Frequenz des Bewusstseins, die nicht mehr auf der Frequenz von Liebe, Frieden, Einheit schwingen darf. Und dort verknotet sich diese Frequenz, diese Vibrationen, und das zeigt sich dann in Form von emotionalem Schmerz bis hin zu körperlichem Schmerz und auch Krankheit.
Evelyn schreibt, wenn alles ein Selbstläufer ist, bedeutet das, dass ich auf nichts Einfluss habe, also der freie Wille gar keine Bedeutung hat? Oder kommt diese Frage nur aus der menschlichen Sichtweise? Danke für die Klärung.
Also es kommt immer, jede Frage im Endeffekt kommt aus dem Verstand. Kein Verstand, keine Frage. Kein Verstand und wir würden hier nicht sitzen. Es gäbe kein Problem. Ja? Selbst wenn wir einen freien Willen hätten, können wir erforschen, wie viel Wert dieser freie Wille hat, ob nicht dieser freie Wille selbst schon durch unsere Umgebung, durch unser Umfeld, durch unseren Denkapparat einfach limitiert ist. Also im Endeffekt, so wie ich zuvor gesagt habe, freier Wille ist eine Illusion. Es gibt die Erfahrung eines freien Willens, aber wenn wir das erforschen, gibt es keinen freien Willen, weil es niemanden gibt, der einen freien Willen haben könnte. Es gibt alles als Erfahrung. Es gibt die Welt als Erfahrung, aber es gibt keine reale Welt. Es gibt den Körper als Erfahrung, aber es gibt keinen realen Körper. Es gibt die Zeit als Erfahrung, aber es gibt keine reale Zeit. Und genauso können wir das auch mit dem freien Willen und mit allem anderen spielen. Als Erfahrung gibt es das immer, als Sensation gibt es das alles. Wenn wir uns aber auf die Reise begeben, wer erfährt es? Wer erfährt die Erfahrung? Dann werden wir erkennen, da ist kein Ich. Da ist nichts und niemand auf persönlicher Ebene, der das erfährt. Und dadurch ist die Erfahrung zweitrangig.
Johanna schreibt, hallo lieber Andreas, wie verhält es sich mit dem Trauma, mit dem Traumerleben während des Schlafes? Wenn sich das Sein zu diesem Zeitpunkt in sich zurückzieht, was sind dann diese Traumerlebnisse? Vielen Dank.
Es ist auch die Verwirklichung des Seins. Der Tiefschlaf ist, wo es keine Traumebene gibt, wo es keine phänomenale Ebene gibt. Das hier, was hier stattfindet, ist Tagtraum. Er unterscheidet sich nicht vom nächtlichen Traum in Wirklichkeit. Mit anderen Gesetzmäßigkeiten, mit anderen Erfahrungen, aber es ist genauso Traum wie der nächtliche Traum. Es ist ein Traum. Und wenn das Bewusstsein, das Sein, die Essenz, die wir sind, sich nicht mehr als etwas träumt, dann ist sie in ihrer Urfrequenz übrig als das, was ist. Dann gibt es aber keine Erfahrung, da gibt es keine geträumte Welt, keinen geträumten Traum mehr. sondern nur mit dem Träumer für sich selbst. Und der Träumer ist auch jetzt da. Das, was aus unseren Augen sieht, was aus unseren Ohren lauscht, ist der absolute Träumer für immer und ewig. Und da geschieht nichts drinnen. Das ist die Perfektion, die Vollkommenheit über alle Zeiten. Und dieser Träumer träumt hier jetzt diesen Tagtraum, dann geht dieser Tagtraum in den nächtlichen Traum über, dann gibt es ganz kurze Phasen, wo kein Traum ist, und dann beginnt das Ganze wieder. Und wieder und wieder und wieder. Das ist sozusagen diese Unendlichkeitsschleife. Diese Träume sind unendlich und der Schnittpunkt ist der absolute Träumer, worin keine Bewegung stattfindet, keine Zeit stattfindet, keine Verletzung, keine Erfahrung, kein Vorteil und kein Nachteil stattfindet.
Thomas Weiler schreibt, das Jetzt kann nicht auf sich selbst schauen, deswegen nur eins, unreflektiert.
Das Auge Gottes kann sich nicht selbst erkennen. Wasser kann selbst nicht feucht werden. Feuer kann sich selbst nicht verbrennen. Das Schwert kann sich selbst nicht schneiden. Deswegen brauchen wir eine scheinbare, ganz dick und fett betont, eine scheinbare Verwirklichung, eine scheinbare Traumebene, um uns mit Hilfe dieser Traumebene zu erkennen.
Thomas schreibt noch weiter. Hier ist es so, dass wenn Widerstände losgelassen, in Anführungszeichen, werden wollen, das nichts bringt. Hast du Tipps zum richtigen Hinschauen?
Ja, ich könnte das jetzt sagen, erkenne einfach, dass es nichts bringt. Auch das ist einfach das, was ist. Wer erfährt all das? Wer erkennt und bemerkt, dass es nichts bringt? Das ist bereits das Gesuchte, Thomas. Das heißt, wir sind so konditioniert, dass wir das vorne, das, was wir wahrnehmen, verändern wollen. Dass wir sagen, wir können erst glücklich sein, wenn wir dies und das fallen lassen können, wenn dies und das geschieht. Wir sind mit unseren Sinnen immer nach vorne gerichtet. Und im Endeffekt übersehen wir das, was bemerkt. Das, was durch unsere fünf Sinne wirkt. Und Thomas, wenn du bemerkst, dass es nichts bringt, dann ist genau das, was bemerkt, genau das, was du bist. Richte den Fokus zurück auf dich. Richte den Fokus auf den Beobachter. Richte die Wahrnehmung auf die Wahrnehmung selbst. Richte die Aufmerksamkeit auf die Aufmerksamkeit selbst. Und dann wirst du sehen, was vor dir geschieht. Ich will nicht sagen, hat keine Relevanz mehr, aber es verliert an Kraft. Es verliert an Bedeutung, weil du aus dir heraus so erfüllt bist, dass du das andere dann wirklich als Spiel sehen kannst.
Thomas Weiler schreibt weiter, also ich lese weiter. Es kann nicht getan werden. Sehr schön, danke. Ist es schon immer so, wie es schon ist?
Immer. Es ist ja niemand da. Es ist immer so, wie es ist und es wird immer so sein. Das Einzige ist nur, erkennt sich das Bewusstsein selbst oder erkennt es sich nicht selbst? Und ob das Erkennen da ist oder das Erkennen nicht da ist, hat für das Bewusstsein selbst keine Relevanz. Es ist bedingungslos. Aber die Erfahrung ist natürlich unterschiedlich. Die Erfahrung, sich als unsterblich zu erkennen, macht natürlich einen großen Unterschied als Erfahrung, als zu glauben, ich bin ein sterbendes Ich.
Thomas schreibt, hier fühlt es sich so an, dass es die Reflexionsgedanken sind, die den Schein der Distanz erwecken.
Ja, das, was bemerkt, ist das, was du suchst, Thomas, dich selbst. Alles, was du jetzt beschreibst, liegt vor dir, ist bereits etwas Wahrgenommenes. Dreh den Spieß um. Richte die Wahrnehmung auf die Wahrnehmung selbst. Und schau mal, was geschieht.
Er schreibt Distanz zu dem, was ist.
Ja, wenn es eine natürliche Distanz ist, eine Verbindung und trotzdem eine Distanz, dann ist es wunderbar. Wenn es eine gedankengemachte Distanz ist, dann ist es Dissoziation. Da müssen wir aufpassen. Aber so wie ich es jetzt rausfühle, Thomas, ist es das, du erkennst, dass du eins bist, aber frei bist von dem, was du wahrnimmst.
Andrea schreibt, im Tantra sagen sie scheinheilig, ich besitze meinen Partner nicht, aber um sich den sexuellen Freibrief auszustellen und die Liebe frei, grenzenlos ausdrücken, auszuleben. Wo beginnt Verantwortung im Bewusstsein? Ist es vorbestimmt, wie ich mich entscheide, egal was ich tue, egal wie stark ich für oder gegen etwas kämpfe?
Also, das passiert ja nicht nur in Tantra, das ist in der Satsang-Szene genauso, die sogenannten Gurus, die ihre Macht missbrauchen, ja, und ihr Machtgehabe da auf ihre Schülerinnen projizieren. Aber wie gesagt, es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive betrachten wir das alles? Ist die Frage auf die Bewusstseinsebene gerichtet, dann sage ich natürlich, es ist alles perfekt, alles ein in sich stimmiger Ablauf. Es gibt keinen Täter, es gibt kein Opfer. Beide brauchen sich gegenseitig in diesem Spiel. Gehen wir runter, ja? Möchte ich aber jetzt nicht da tief reingehen, wo hier die Verantwortung, weil das ist hier Sackgasse bis zum geht nicht mehr, ja? Mir geht es einfach darum, dass wir reinfühlen, selbst in uns reinfühlen. Was ist für uns stimmig? Ich versuche den Ball immer an den Menschen selbst abzugeben. Ich kann nicht für dich sagen, wo beginnt die Selbstverantwortung. Die Antwort erkennst du, wenn du bereit bist, mit dir zu sein. Wenn du bereit bist, dich zu verstehen, mit dir alleine sein zu können. Deine Glaubenssätze anzuschauen, deine Verletzungen anzuschauen, deine Werte anzuschauen. Nur du alleine kannst wissen für dich, wo beginnt für dich die Selbstverantwortung.
Andreas schreibt, heißt das, dass ich alles in mir löse?
Das, was du bist, braucht keine Lösung, du bist die Lösung. Aber Andreas, das Bewusstsein, das sich mit dem Körper Andreas identifiziert, sucht nach Lösung. Und natürlich, du kannst alles lösen. Ja klar, du kannst alle verknoteten Strukturen in dir lösen. Denn du bist ja dieser Freifluss. Du bist ja dieser Freifluss, der sich scheinbar als verknoteter Fluss jetzt spielt in Form von Andreas. Und weil du es ja bist, weil du dieser Freifluss schon bist, kannst doch alles entknoten.
Thomas, nochmal zu den Reflexionsgedanken. Okay, ich sehe bzw. spüre, es stimmt, in dem, was ist, ist niemand, der es hat.
Dann ist alles getan. Wenn das erkannt wird, dass es keinen Besitzer, keinen persönlichen Besitzer gibt zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten, ist alles getan. Dann ist die Suche beendet. Dann ist die leidvolle Suche beendet. Der Beobachter, das Beobachten und das Beobachtete sind nicht getrennt. Wenn wir das erkennen, dass es da drinnen kein Ich gibt, kein handelndes Ich, dann sehen wir, dass diese Dreifaltigkeit im Bewusstsein, im Sein stattfindet und ebenfalls aus Bewusstsein ist. Dann sehen wir, dieser Körper hier ist kein realer materieller Körper. Es ist das materialisierte Bewusstsein in Form gebracht. Heißt aber nicht, dass es die reale Form jetzt ist, sondern es ist die Formlosigkeit, die verdichtete, komprimierte Formlosigkeit. Es ist das, was die Quantenphysiker sagen, Materie ist nie gefunden worden. Es gibt die Erfahrung von Materie. Es gibt die Erfahrung von Gewicht. Es gibt die Erfahrung von Härte, aber es gibt keine Materie. Es ist verdichtetes Bewusstsein, verdichtete Essenz. Und wenn wir bereit sind, mit unserer Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt drauf zu sehen, sehen wir immer mehr, dass es eingefärbtes Bewusstsein ist, dass es keine reale Welt ist, kein realer Körper, kein reales Umfeld, sondern dass es einfach aus komprimierter Energie besteht. Und das, was sieht, nicht von dieser Energie verschieden ist.
Jemand fragt, wie sieht dein tägliches spirituelles Übungsprogramm aus, wenn du eines hast?
Mein tägliches spirituelles Übungsprogramm ist, dass ich kein Übungsprogramm habe. Wenn ich noch ein tägliches Übungsprogramm bräuchte, dürfte ich hier nicht sitzen. Das, was wir sind, ist Meditation. Wir meditieren die ganze Zeit auf unseren eigenen Inhalt, von der Früh bis am Abend. Das ist die Praxis. Das ist Meditation. Zu erkennen, wer wir wirklich sind. Dass wir erkennen, alles ist mit allem verwoben. Alles ist mit allem verwoben. Alles ist eins. Und wenn ich jetzt Empfehlung aussprechen würde mit, du musst 2 Stunden meditieren oder was auch immer, das ist dann, am Anfang ist es sinnvoll, das Ganze. Am Anfang habe ich das früher gemacht, klar, um zur Ruhe zu kommen, meinen Geist zur Ruhe zu bringen und so weiter und so fort. Aber irgendwann geht es dann darum, es zu leben, es zu verkörpern, es in seinen Alltag zu integrieren. Und einfach dieser klare Blick, wo die Gedanken nur erscheinen, wenn sie gebraucht werden, stellt sich dann ganz von selbst ein, wenn die Selbsterkenntnis da ist und dann braucht man keine sogenannte spirituelle Praktik mehr.
Johann fragt, was hältst du von halluzinogenen Pilzen und Pflanzen als Weg zur Selbsterkenntnis?
Ja, kann man tun, kann man tun. Ist bewusstseinserweiternd, ist horizonterweiternd, aber im Endeffekt ist es wieder nur ein ekstatischer Zustand. Ganz kurz wird der Schleier der Illusion geöffnet und dann macht es wieder zu. Und jetzt gehen wir wieder diese Ebene des Menschseins runter. Unser System darf fit gemacht werden für die Selbsterkenntnis, dass der Schleier der Illusion komplett offen bleibt. Weil sonst bleibt es immer nur so ein Blitzerwachen oder wir nehmen weiterhin diese Drogen und so weiter und so fort und sind wieder von etwas abhängig. Uns haut sonst die Sicherungen raus, wenn wir die einzelnen Steps nicht durchwandern, nicht durchleben, nicht integrieren. Und dann sind wir frustrierter als je zuvor, wenn uns Gott geküsst hat mit dieser Droge und wir dann aber wieder in das alte Ich zurückfallen.
Susanne fragt, ist alles, was wir verändern wollen, irreal und trennt uns von der Wahrheit? Das Ewige, unsere Essenz, hat wohl keinerlei Veränderung. Es ist, wie es ist, immer richtig.
Wie es ist, ist es richtig, weil sonst wäre es anders. Heißt aber jetzt nicht, dass wir über die Straße gehen und es wird rot und ein LKW kommt uns nahe und wir sagen, wenn wir da jetzt wegspringen, gehen wir in die Veränderung und wir bestätigen sozusagen hier, dass wir ein Ich sind. Also so ist es nicht gedacht. Tun wir alles, was wir glauben, was wir machen müssen. Solange wir uns als Ich erfahren, tun wir alles, was uns in unserer Macht steht, um in ein glücklicheres, schöneres, besseres Leben zu kommen. Und dann sehen wir, in all dem Tun wird es Erfolge geben und wird es Misserfolge geben. Und mit diesen Misserfolgen, diese Misserfolge sind in Wirklichkeit die größten Erfolge, dass wir dann tiefer zurück in die Hingabe kommen und sehen, es geschieht sowieso alles immer von selbst. Veränderung oder keine Veränderung. Es geschieht alles von selbst. Wer bestimmt denn, warum ich in diese Veränderung gehen möchte? Wer bestimmt denn das? Woher, welche Instanz bestimmt denn, dass mir Kaffee besser schmeckt als Tee? Wer bestimmt denn das? Ja, ich kann bestimmen, dass mir Kaffee besser schmeckt als Tee. Ist es wirklich so? Oder ist das nicht einfach etwas, was aus uns herauskommt? Und genauso mit allen anderen Entscheidungen, mit allen anderen Veränderungswünschen. Wenn wir das wirklich Schritt für Schritt zurück erforschen, werden wir immer in dem Nichts landen, in der Stille, in der Quelle unseres Seins. Und dort geschieht genau das, wie sich die Quelle des Seins erleben möchte. Und alles, was manifest ist, ist nur aus unserem Verstand heraus gut oder schlecht. Ohne Verstand gibt es keine Wertung. Dann gibt es einfach nur eingefärbtes Bewusstsein, Essenz. Und unser Verstand macht eine Geschichte daraus. Und dann laufen wir der Geschichte nach, dann kämpfen wir für die Welt, dann kämpfen wir für dies und für das. Weil wir durch den Fokus unseres Verstands, durch die Linse unseres Verstands schauen. Und wie gesagt, das ist nichts falsch. Daran ist nichts falsch. Aber es ist eben dieses leidvolle Spiel. Es ist dieses leidvolle Spiel des Ichs.
Anne fragt, lieber Andreas, eben als es um Krankheit ging, sagtest du, dass sie vom Vorleben, von Vorleben herrühren können. Gibt es also Vorleben oder existieren sie nicht auch im Jetzt? Und wie lässt es sich erklären, wenn man ganz klar seine Vorleben sehen kann?
Ja, also Vorleben, es ist nicht so, dass die Seele in einen Menschen inkarniert. Es ist immer 180 Grad anders. Der Mensch inkarniert in der Seele, Der Mensch inkarniert im Sein. Und das, was ich mit Vorleben gemeint habe, ist, das, was wir sind, ist das bewegungslose, zeitlose, unsterbliche Bewusstsein. Wir können sie auch die Seele nennen. Und diese Seele erlebt sich und verkörpert sich über alle Zeiten. Einmal als Andreas, dann wieder als etwas Nächstes und so weiter und so fort. Und aus eurer Warte ist es ganz genauso. Nichtsdestotrotz sind wir dasselbe, die eine unsterbliche Seele, die ständig etwas anderes träumt. Und das ist ein kumulierter Zustand. Mozart war nicht dieser Wunderknabe, für den wir ihn gehalten haben. Das Bewusstsein, das sich durch Mozart gelebt hat, hat schon unendliche Vorerfahrung gespeichert, dass dieser sogenannte Wunderknabe rauskommt und sich als das spielen kann. Und genauso auch als Krankheit. Und das hat ja keine Relevanz, ob wir wissen, ob wir im vorigen Leben ein Pfarrer waren, ein Priester waren, Mutter Teresa waren oder wer auch immer. Das hat ja damit keine Relevanz. Die Energieströme werden einfach mitgenommen und manifestieren sich hier und jetzt. Und für mich ist das Hauptkriterium eben, dass die Krankheit, kommen wir wieder ein bisschen ins Menschsein zurück, sehr, sehr, sehr oft psychosomatischer Natur ist. Unterdrückte, nicht gelebte Gefühle, Traumen, Verletzungen, Abspaltungen, nicht mehr bei uns sein zu können, nicht mehr authentisch sein zu können, nicht mehr die Bindung zu uns zu finden und somit nicht die Bindung ins Leben zu finden. Und all das, wie wir bisher gelebt haben, sind Überlebensmechanismen. Daran ist nichts falsch. Wir haben es gebraucht, um bestmöglichst überleben zu können. Weil wir eben von unserem Elternhaus abhängig waren in jungen Altern. Alter, wir waren abhängig. Und jetzt wissen wir, wir sind erwachsen. Wir können wieder zurückkommen, zurückfinden in unsere Mitte, in unser Sein und alles andere hinter uns lassen.
Thomas schreibt, das Sein ist also nur es selbst in diesem Augenblick.
Absolut, absolut. Es gibt nichts anderes als das Hier und Jetzt, der ewige, unendliche Moment. Der ewige Raum, der grenzenlose Raum, bleibt immer der Raum. Und darin gibt es den unendlichen Moment in all seinen Farben, in all seinen Ausprägungen, in all seinen Erfahrungen. Jetzt können wir in den Moment reingehen, die Farben, die Erfahrungen, den Moment verändern, dass wir den Moment anders erleben. Das wäre im Menschsein zu sein. Oder wir sprechen mehr über diesen Raum, der vollkommen unabhängig ist von seinem eigenen Inhalt des gegenwärtigen Moments. Und da müssen wir eben aufpassen, so wie ich am Anfang gesagt habe, wer sitzt uns gegenüber, wo ist die Erkenntnis, wo steht der oder diejenige und wie können wir diesen Menschen abholen, um natürlich das Hauptziel, das Endziel, sich als dieser unsterbliche, grenzenlose Raum zu erkennen.
Sophia schreibt, und wenn du Werte hast, die andere verletzt, ist das okay? Oder stimmt man sich da noch mit anderen ab?
Das Menschsein geht ganz genauso weiter. Das heißt, die Charakterzüge bleiben ja mehr oder weniger gleich. Natürlich werden sie mehr abgeschürft, weil wenn da mehr Frieden ist, ist ganz klar, dass man hier friedlicher ist, liebevoller, verständnisvoller. Aber im Großen und Ganzen, die Charakterzüge bleiben mehr oder weniger gleich. Das Menschsein geht fast genauso weiter wie zuvor, aber mit dem großen Unterschied, dass das, was das Menschsein erlebt, eben die Vollkommenheit ist. Also wenn du mich fragst, Abstimmung gibt es natürlich ganz klar, da gibt es keinen Unterschied. Aber mit dem Verständnis, das, was sich hier abstimmt, ist das Bewusstsein mit sich selbst. Da kann ein Ja stattfinden oder auch ein Nein stattfinden. Nein, ich will es nicht. Ist genauso ein Akt der Liebe wie das Ja.
Andreas, den du vorhin schon geantwortet hast, schreibt Dankeschön. Was muss dann gelöst werden?
Wenn wir jetzt wieder in das Menschsein reingehen, gibt es ein Ding zu lösen. Dort, wo die Weichenstellung ist, als was wir uns erfahren. Die Identifikation mit unseren Gedanken. Wenn wir unseren Gedanken glauben, sind wir in unseren Geschichten, sind wir in der persönlichen Struktur, in der persönlichen Essenz, Energie zu Hause, spüren hier Verletzungen, gehen in die Vergangenheit und Zukunft. Sind wir frei von unserem Denken? Können wir bewusst unser Denken benutzen, wenn wir es einsetzen wollen und fallen lassen, wenn wir es nicht brauchen, dann erfahren wir uns immer mehr als dieser Raum. Es reicht aber jetzt nicht, wie manche Lehrer sagen, lassen wir unsere Geschichten los, lassen wir unsere Gedanken los. So funktioniert es nicht. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir tief reingehen müssen, bis auf unser Nervensystem, bis auf die Ebene unseres Nervensystems. Damit das eben sich natürlich entspannt, entfaltet, da, 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 alles fallen lassen werden kann und wir uns als das erkennen, wer wir sind. Aber die weiche Stellung ist, halte ich meine Gedanken für wahr oder bin ich mir meiner Gedanken vollkommen bewusst?
Andreas fragt weiter, fühlt man sich durch die Erkenntnis, in Klammern Erleuchtung, erleichtert, schräg, schräg, besser?
Andreas ist dadurch entspannter. Aber das, was Andreas wirklich ist, da ist keine Millimeter Veränderung. Aber die Erfahrung ist natürlich viel entspannter, keine Frage. Aber das, was ich wirklich bin, hat dadurch jetzt keinen Vorteil oder keinen Nachteil durch die Selbsterkenntnis. Die Erfahrung ist friedlicher, entspannter, gelöster. Natürlich. Die Erfahrung ja. Das Erleben ja.
Thomas fragt, warum entspringt die Dreifaltigkeit zu Beginn? Was treibt sie an?
Sie treibt sich selbst an. Da gibt's kein Davor. Da gibt's kein Warum. Bewusstsein ist niemals gekommen. Bewusstsein geht auch nicht. Da gibt's nichts davor. Das Absolute möchte sich im Relativen, möchte sich als Relatives erleben. Das Formlose möchte sich als Form erleben. Das Unpersönliche möchte sich als etwas Persönliches erleben. Das Nominale möchte sich als etwas Phänomenales erleben. Ramana Maharshi sagte, weil das, was wir sind, möchte sich in allen Gewändern, in allen Erfahrungen, in allen Umständen, in allen Räumen einfach erleben. Mehr kann man dazu nicht sagen. Warum darum?
Annette fragt, lieber Andreas, das fühlbare Feld um unseren Körper herum, ist das gleichzusetzen mit dem Beobachter?
Das fühlbare Feld um unseren Körper herum ist bereits etwas Beobachtetes. Auch den Frieden und die Stille und die Liebe, die wir erfahren, ist nicht die Frieden, die Stille, die Liebe, die wir selbst sind. Es ist bereits eine Lichterfahrung. Es ist bereits etwas Verwirklichtes. Das heißt, das, was wir wahrnehmen können, ist bereits etwas Geträumtes. Und das, was träumt, kann sich selbst niemals wahrnehmen. Sonst wäre es ja wieder ein Objekt.
Bitte fragt, lieber Andreas, wenn ich ein Thema beobachte, fließt Energie, das verwirrt mich manchmal. Ist das der Verstand?
Ist mir jetzt zu wenig, dass ich jetzt eine seriöse Aussage treffen kann? Meinst du, dass Energie fließt in Form deines Körpers oder in Form einer Geschichte?
Andreas fragt, warum gibt es zwei in einem?
Es gibt, Advaita heißt ja nicht Zweiheit. Es heißt ja auch nicht Einheit, weil es gibt in Wirklichkeit nicht zwei und auch nicht eins. Die beste Metapher ist der Ozean und seine Wellen. Der Ozean und seine Wellen ist ja in Wirklichkeit nicht zwei. Nur unser Verstand sagt, das ist der Ozean und das ist die Welle. Das ist eine Zweiheit. Und deswegen weist Advaita darauf hin, Advaita. Nicht Zweiheit und auch nicht Einheit oder nicht eins, weil es eben nur das gibt, was ist. Es gibt eben nur das, was ist. Und man müsste zu allem, was wir hier sagen, das Wort scheinbar dazu nehmen. Aber das ist natürlich langweilig, dass wir das immer wieder dazu addieren.
Er hatte noch mehr dazu geschrieben, und zwar, ich nenne es mal den Konflikt zwischen Seele und Ego, wo man sagt, dass das Ego ja nur eine Illusion ist. Kannst du bitte darauf eingehen? Danke.
Ja, also das Ego ist wie ein Regenbogen. Es hilft uns nicht, aus dem Ich heraus zu sagen, lass den Ego fallen, es ist nur eine Illusion. Das wäre genauso, wie wenn ich das zu dir sage, lass den Regenbogen fallen, er ist nur eine Illusion, oder lass die Welt fallen, sie ist nur eine Illusion. Das Ego ist genauso wie der Regenbogen und die Welt komprimiertes Bewusstsein. Das komprimierte Bewusstsein entknotet sich, indem du wertungsfrei, ohne Erwartung, ohne Lösungsversuch, auf diese Energie namens Ego drauf siehst. Dann siehst du, woraus diese Ego-Struktur besteht und entsteht. Und das, was du bist, die Seele, das Bewusstsein, hat sich in seinen eigenen Gedanken verloren, dadurch abgespalten von sich selbst. Und das wäre dieser Ego-Anteil. Das wäre diese Ego-Struktur, die auch in Wirklichkeit nur Liebe, Frieden und Heilung möchte. Nur diese Ego-Struktur möchte nicht zurück ins große Ganze, weil dann gibt es diese Ego-Struktur nicht mehr. Das heißt, diese Ego-Struktur würde sich im Großen und Ganzen wieder auflösen. Deswegen geht die Ego-Struktur nach vorne und sagt, es reicht, wenn ich viel Geld verdiene, dann bin ich auch glücklich. Wenn ich einen Partner habe, dann bin ich auch glücklich. Wenn ich gesund bin, dann bin ich auch glücklich. Wenn ich Anerkennung in der Gesellschaft finde, dann bin ich auch glücklich. Aber wir wissen natürlich, dass nach vorwärts gehen bringt keine Befriedigung, bringt nicht das Ende der Suche. Deswegen ist das Ende der Suche, indem wir unseren abgespalteten Seinsanteil namens Egos zurückbringen durch diese reine Beobachtung, durch dieses reine Fühlen, durch diesen liebevollen Akt des klaren Sehens.
Marion fragt, macht es einen Unterschied, ob wir uns im Online-Satsang treffen oder im Live-Satsang?
Viele berichten, es macht einen Unterschied als Erfahrung. Ja, mag so sein. Die Strahlung ist dieselbe. Aber wir sehen, dieses Spiel ist so perfekt, so göttlich, dass dass die Erfahrungen sich anders zeigen. Aber der, der es erfährt, der, der all das erfährt, das, was all das erfährt, ist vollkommen frei, ob es ein Präsenzsatzung ist oder ein Online-Satzung ist. Denn dort stehen die Uhren immer auf Null. Immer auf Null.
Silvia schreibt, super erklärt, Andreas, danke schön.
Ja, gerne, ich danke dir.
Thomas fragt, eingefärbt, weil die Gedanken etwas auf das Sein aufprojizieren.
Also hier ist zum Beispiel kein einziger Gedanke, seit dieses Satsang begonnen ist, und trotzdem werden hier Farben gesehen. Nein, die Gedanken färben die Welt nicht ein. Die Gedanken bewerten die Welt. Die Gedanken fragmentieren und kategorisieren und separieren die Welt. Sie machen ein Ich und ein Du und andere. Aber die Farben kommen aus der Quelle selbst. Alles kommt aus der Quelle, instant, bang, und wird wieder in die Quelle zurückgezogen. Heute in der Nacht machen wir die Todeserfahrung. Es gibt keinen Körper, keine Welt, keine Geschichten, keine Glaubenssätze, keine Verletzungen, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Es ist Tod. Tod ist nichts anderes als die vollkommene Entleerung unserer Bewusstseinsinhalte. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht.
Ramona fragt, ist das Fühlen von Emotionen und Körperempfindung in deinem Prozess immer stärker geworden? Ich erlebe immer mehr Öffnen zum Fühlen in den letzten Jahren, was in den letzten Tagen sich nochmal intensiviert hat, wobei im Außen kaum Trigger erscheinen und ich mich wundere, woher diese intensiven Gefühle kommen. Kannst du bitte etwas dazu sagen? Danke.
Ja, okay. Jetzt gehen wir wieder in die Zeit zurück, ins Menschsein zurück. Auch wenn jetzt keine Trigger da sind, ist es ein wunderbares Zeichen, dass sich deine Gefühle, deine Empfindungen herauskristallisieren, dass sie freigelassen werden da dürfen. Sie kommen aus deiner Vergangenheit. Sie kommen aus deinem bisherigen Erleben. Und jetzt ist dein System durch deinen Prozess, durch deinen Selbsterkenntnisprozess so stabil, so fit, sich so selbst öffnet, dass das jetzt einmal emporsteigen darf, dass du es durchfühlen darfst und dass du es dann in die Ewigkeit freilassen kannst. Dein Verstand sagt vielleicht, warum jetzt, warum kommen die schmerzhaften Gefühle jetzt? Und aus dem Selbsterkenntnisprozess kann ich dir sagen, das ist ein wunderbares Zeichen, dass du dann noch freier bist, dass du noch losgelöster bist und dass du dich noch mehr stabilisieren kannst als das, was du sowieso schon bist, dass du dich noch stabiler erkennen kannst. Wir speichern alles in uns. Es ist ja alles in uns gespeichert. Und nur weil wir jetzt keine Trigger haben oder weniger Geschichten haben, wo wir uns verletzt fühlen, heißt es ja nicht, dass diese Energien schon freigelassen worden sind. Und diese Energien, diese verknoteten Schichten, wollen eben wieder in die Quelle zurück, wollen sich wieder entknoten, wollen wieder frei gefühlt werden.
Thomas fragt, ist das Sein dann nicht der gesamte Raum, den es gibt, in ständiger Veränderung? Macht die Veränderung den ewigen Raum lebendig?
Das Sein ist der Raum selbst und das Sein ist aber auch der Inhalt des Raumes. Der Raum ist bewegungslos, da gibt es keine Millimeter Verschiebung. Der Raum ist die Grenzenlosigkeit, die Unendlichkeit. Und darin gibt es das Sein, das sich als etwas Phänomenales, etwas Formhaftes spielt. Aber es ist auch die Formlosigkeit, es ist auch das Absolute, der Raum als Inhalt, als etwas Wahrnehmbares. Es ist nichts anderes da als das Bewusstsein, als das Sein selbst. Einmal unsichtbar, einmal sichtbar. Und da drinnen gibt es eben kein Ich, keine Person, keinen Besitzer. Da gibt es keine persönlichen Besitzer. Uns gehört nichts. Als Ich, was es gar nicht gibt, gehört uns nichts. Nicht einmal der Körper.
Minute 001 schreibt, es ist doch das ultimative Geschenk, den Schleier lüften zu können, überhaupt, dass uns Menschen dieses Tor offen steht.
Ja, so könnten wir sagen, wenn wir's wollen, was das Endziel ist oder was unsere Aufgabe ist, wenn wir auf dieser Ebene sprechen wollen, natürlich, dann ist es diese Selbsterkenntnis, dann ist es das Erwachen, die Erleuchtung, wie wir dazu sagen, uns wahrhaftig als das zu erkennen, was wir wirklich sind, unseren wahren Wesenskern zu erfahren. Ja.
Andreas fragt, begeht man dann Fehler nur aus dem Ego?
Es gibt keine Fehler. Es gibt keine Fehler. Es ist ja niemand da, der einen Fehler machen könnte oder keinen machen könnte. Alles ist ein Ablauf des Bewusstseins. Die Frage kommt natürlich wieder aus einem Ich. Wieder aus einem Ich. Auch das Ego ist ja etwas, worin sich das Sein verloren hat. Aber darin ist nichts falsch. Das ist kein Fehler. Das ist einfach ein Aspekt, wie sich das Sein auch spielen kann. Das Sein kann sich als Krieg spielen und das Sein kann sich als Frieden spielen. Da gibt es aber keinen Fehler. Das Sein wird im Krieg nicht weniger und das Sein wird im Frieden nicht mehr. Also alles so muss es sein, so darf es nicht sein, dass es ein Fehler und dass es ein Erfolg ist, wieder nur einfach die Wertungsskala unseres Verstands.
Annette schreibt, lieber Andreas, du sprichst von der Todeserfahrung im Schlaf. Seit längerer Zeit schrecke ich im Moment des Einschlafens wieder hoch und empfinde starke Angst. Kann da ein Zusammenhang mit der Angst vor dem Tod oder der Auflösung bestehen? Vielen Dank für deine Antwort.
Könnte natürlich sein, da wäre natürlich jetzt ein Gespräch notwendig, ja, könnte natürlich sein, dass wenn du dich in diesem Prozess des Erwachens, der Selbsterkenntnis befindest, sonst wärst du ja nicht hier, dass hier sozusagen schon immer mehr sich rauskristallisiert, wer du bist, aber hier noch dann die letzten Ego-Strukturen sozusagen festhalten, dich mit Angst aufwachen lassen, dass du ja dich wieder als das scheinbare Ich verkörperst. Es könnte sein, aber da müssten wir ein tieferes Gespräch führen.
Jemand fragt, könntest du bitte die Kernprinzipien deiner Lehre in einfachen Worten erklären? Danke.
Okay, also es ist nicht meine Lehre, es ist einfach das Sehen, was das Leben ist, was wir sind. Die Kernaussagen sind, dass es keine Trennung gibt, dass es hier nichts Getrenntes gibt, dass es kein Ich und kein Du gibt, weil solange es ein Ich und ein Du gibt, wird es immer Krieg geben. Das Ich wird Krieg mit sich selbst haben, das Du wird Krieg mit sich selbst haben und zwischen dem Ich und Du wird es auch immer Krieg geben, so wie auf dieser Welt. Wenn wir erkennen, dass alles dieselbe Essenz ist, dass wir als Wesen Bewusstsein sind, das Leben, die Energie, zeitlose Unsterblichkeit sind. Dann gibt es ein anderes Menschsein, andere Erfahrungen gibt es dann. Im Endeffekt ist einfach nur die Aussage, Leid bedeutet, in der Illusion zu verharren, ein Ich zu sein, sich als getrenntes Individuum zu erfahren. Die Erlösung, der unendliche Frieden, die bedingungslose Freiheit ist, wenn die Erkenntnis da ist, dass nichts von nichts getrennt ist, dass alles eins ist, alles dieselbe Energie ist. Das heißt, raus aus der Kontraktion des Ichs, rein in die Expansion des Seins. Und um von der Kontraktion in die Expansion kommen zu können, sind halt viele Schritte notwendig, wo wir in unserem Prozess stehen.
Ich lese eine letzte Frage vor von Gisela. Müssen die alten Geschichten, die sich in uns verknotet haben, zwingend geführt werden? Oder können sie auch durch Meditation, Schrägstrich, Energiearbeit abfließen?
Sie können auch so abfließen. Meine Empfehlung ist aber, die Geschichten kreieren ja Gefühle. Und wenn ein Gefühl da ist, ist das, was das Gefühl möchte, dass wir es fühlen. Ganz einfach, das Gefühl schreit nach Liebe. Das Gefühl schreit nach unserer Aufmerksamkeit. Und jetzt ist meine Frage an dich zurück. Warum wollen wir das, was einfach nur unsere Liebe möchte, dass es sich auflösen darf durch Meditation, durch Energiearbeit oder durch etwas anderes abgearbeitet oder daraus transzendiert werden? Es funktioniert auch so, nur es wird eine neue Geschichte auf dich warten, es wird etwas Neues auf dich warten und dann wirst du immer wieder irgendetwas anderes tun müssen, als dem Hier und Jetzt in die Augen sehen zu dürfen. Und nur wenn wir bereit sind, dem Hier und Jetzt in die Augen sehen zu dürfen und zu können und zu spüren, uns mit dem Hier und Jetzt zu verbinden, ohne dass ich etwas wegmeditiere oder was auch immer, nur dann öffnet sich das Tor in meine Selbsterkenntnis. Die oberste Bedingung in diesem Lebensspiel ist, um mich wahrhaftig als das zu erkennen, was dieses Lebensspiel ist, ist, bin ich bereit, das Hier und Jetzt zu berühren, wie es ist. Bin ich bereit, mich mit dem Hier und Jetzt zu verbinden? Bin ich bereit, mit einem klaren Blick, nicht wie das Hier und Jetzt sein sollte, sondern wie das Hier und Jetzt ist, inklusive Gefühle, bereit anzunehmen und reinzuschauen oder nicht? Deswegen ist meine Empfehlung, die Gefühle sind nicht das Problem. Genau der Widerstand und das anders haben wollen und das Wegmeditieren und so weiter und so fort ist das eigentliche Problem und haltet mich als illusorisches Ich, als getrenntes Individuum in Raum und Zeit und darin gibt es niemals Befreiung.
Ja, ganz herzlichen Dank für Satsang an dich, lieber Andreas, und an die Teilnehmer. Und ja, danke schön, sehr schön.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für alle, die dabei waren. Vielen Dank für eure Fragen. Und ja, ich wünsche allen tiefe Selbsterkenntnisse.
Vielleicht ganz kurz noch ein bisschen Werbung. Andreas wird beim One Spirit Festival in dem 1. August-Wochenende dabei sein in der JetzTV Lounge. Da freue ich mich schon sehr drauf, dich dann doch zu sehen.
Ich freue mich auch ebenfalls.
Ja, also der Eintritt da in den Satsang ist frei für die Festival-Teilnehmer. Und dann freuen wir uns alle über Spenden. Also der Andreas, wir bieten das ja hier alles kostenlos an. Und hatte ich gerade eine Einblendung. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr für Andreas spendet und oder auch für Jetzt TV. Vielen
Ja,
Dank.
darf ich ganz kurz einhaken? Also meine Spenden bitte direkt an Jetzt TV. Jetzt TV, Devaset und sein Team machen großartige Arbeit. Also bitte, wer bereit ist zu spenden, alles an Jetzt TV, bitte.
Ja, vielen Dank. Okay, guten Abend noch.
Gut. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.